Ich lese den Text für die Predigt. Er steht in der Bibel, dem Wort Gottes, im Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, Verse 25 bis 37. Da stand ein Gesetzlehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortet ihm Jesus: Ein Mann wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso.
Guten Morgen. Wir beenden heute unsere 4-teilige Serie über Mittendrin als Teilgemeinschaft mit dieser sehr bekannten Geschichte aus dem Neuen Testament. Und wenn ihr euch den Aufbau dieser Serie nochmal vor Augen führt, dann haben wir vor 4 Wochen angefangen und haben uns gemeinsam Gottes Großzügigkeit vor Augen gehalten und haben uns die Frage gestellt, wie wir daran teilhaben können. Ihm liegen Menschen am Herzen und er identifiziert sich so sehr mit Schwachen und Benachteiligten. Und die angemessene gemeinsame Reaktion darauf war Anbetung. In der 2. Predigt ging es darum, teilzunehmen an Gottes Charakter, uns von Jesus verändern zu lassen und immer mehr so zu werden, wie er ist. Er hat uns gedient, hat sich hingegeben. Und die gemeinsame Antwort darauf war die Möglichkeit, innerhalb der kleinen Gruppen, so wie Jesus das gemacht hat, die Fußwaschung auszuprobieren. Letzte Woche hat Angelina darüber gesprochen, welche Auswirkungen es auf die Gemeinschaft, eine Kirche hat, wenn wir Teil werden von Gottes Plan. Und wir haben euch hinterher konkret die Möglichkeit angeboten, mitzuarbeiten. Eure Begabungen, eure Fähigkeiten mit anderen zu teilen, sodass wir alle davon profitieren können. Und heute geht es darum, dass es bei der Nachfolge von Jesus nicht nur um ein theoretisches Konzept geht, sondern darum, dass andere Menschen gerade auch außerhalb unserer Kirche und auch besonders Menschen außerhalb unserer Komfortzone etwas davon merken, dass wir teilgeben an Gottes Wesen. Und all diese Aspekte gehören dazu, wenn wir als Kirche anstreben und die Vision für den Bereich Diakonie, Teilgemeinschaft ist abgedruckt im Programmheft, wenn wir eine teilende Gemeinschaft sind, in der jeder in Wort und Tat seinem Nächsten, hier ist er, und unserer Stadt dient. So zeigen wir ganz praktisch Gottes Eigenschaften wie Barmherzigkeit, Liebe, Hoffnung und Gerechtigkeit. Mit dieser Geschichte hier vom barmherzigen Samariter holt Jesus das Thema Dienen, das Thema Teilen, das ganze Thema Nächstenliebe von einem theoretischen, von einer theoretischen Ebene in den ganz praktischen Alltag. Mitten in unsere täglichen Herausforderungen. Und es ist ganz spannend, wie er das macht. Die Geschichte ist nämlich die Antwort von Jesus auf eine Fangfrage eines Prophetheologen, eines Gesetzeslehrers. Und er fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Wie komme ich in den Himmel? Das ist die Ausgangsfrage. Warum ist das eine Fangfrage? Das ist doch eigentlich eine ganz gute Frage. Weil die Frage von einem Mann gestellt wird, der es eigentlich wissen müsste. Für ihn, anders als heute, war es keine Frage, ob es Gott gibt. Ein Gesetzeslehrer war nicht irgendwie ein Jurist, nicht so ein Gesetzeslehrer, sondern ein theologischer Fachmann für die Gesetze, die Gebote des Alten Testaments. Er wusste also, dass es Gott gibt, und er wusste auch, was Gott wollte. Und eine Fangfrage ist es deshalb, weil Gesetzeslehrer damals andauernd hinter Jesus her waren, der von sich behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein, um ihn bei einer Aussage oder bei einer Tat zu erwischen, die gegen das jüdische Gesetz, also gegen Gottes Wort, verstößt. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der es also sehr, sehr, sehr ernst gemeint hat mit Gottes Wort. Aber mit seiner Frage möchte er nicht von Jesus lernen, sondern er möchte Jesus testen. Er stellt ihm eine Falle. Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Aber nicht, um ihn bloßzustellen, sondern um ihm zu helfen. Er bringt ihn dazu, seine eigene Frage nochmal zu durchdenken und sie dann selbst zu beantworten. Jesus fragt, was steht denn im Gesetz da, wo du dich so gut auskennst? Und wie aus der Pistole geschossen, zitiert dieser Mann den Text, dem alle, der ungefähr 700 Einzelgebote und Einzelgesetze aus dem Alten Testament, in dem all diese 700 zusammengefasst sind. Und er zitiert mit einem Vers, den jeder fromme Jude morgens und abends wiederholt hat und zitiert hat, um sich und seine eigene Familie daran zu erinnern, was es bedeutet, ein Jude zu sein und zu Gott zu gehören. Dieser Text war sowas wie die jüdische Motivationsformel, diese Gebote, die es gibt, auch alle einzuhalten. Und schon die kleinsten Kinder kannten diese Stelle auswendig: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus hat an einer anderen Stelle genau diesen Text zitiert als das wichtigste Gebot, in dem alle anderen Gebote zusammengefasst sind. Und hier sagt er, da ist es. Mach es genau so und du wirst in den Himmel kommen. Es stellt sich natürlich die Frage, meint Jesus hier, was er gesagt hat? Kann ein Mensch durch Gehorsam, durch Halten der Gesetze und der Gebote wirklich in den Himmel kommen, wirklich ewiges Leben bekommen? Wo ist hier die Gnade, von der ansonsten hier immer geredet wird? Und die Antwort ist ja und nein. Sollte ein Mensch es schaffen, so zu leben, also Gott durch ein perfektes, fehlerloses Leben zu lieben, sollte ein Mensch es schaffen, sich voll und ganz, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all seiner Kraft und allen Gedanken allein auf Gott auszurichten und zusätzlich allen Menschen gegenüber fehlerlos zu bleiben und sie zu lieben, dann würde das reichen, um ewiges Leben zu bekommen. Aber eure Reaktion zeigt die, die bei dem Gesetzeslehrer auch aufgetreten ist. Wir wissen, das ist unmöglich. Das kann niemand schaffen. Und genau hier hätte dieses Gespräch zu Ende sein können. Wenn der Mann an dieser Stelle gesagt hätte, Herr, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht aus eigener Kraft, dann hätten wir vielleicht niemals das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehört, weil Jesus es nicht hätte erzählen müssen. Aber an dem Punkt ist der Gesetzeslehrer nicht. Er ist auch mit der Antwort von Jesus nicht zufrieden. Eigentlich weiß er, dass das nicht zu schaffen ist, aber statt sich das einzugestehen, will er lieber die zu hoch liegende Messlatte runterholen, um es dann doch selbst drüber zu schaffen. Er will das eingrenzen und dann fragt er, das können doch unmöglich alle sein. Sag mir doch mal, wer ist denn mein Nächster? Und das ist die Schlüsselfrage, auf die Jesus dann mit dieser Veranschaulichung mit dem Gleichnis antwortet. Hier ist Folgendes passiert: Obwohl der Gesetzeslehrer sich dauernd mit Gott beschäftigt hat, hat er es nicht mit ganzem Herzen gemacht. Bei ihm war die professionelle und die intensive Beschäftigung mit Gott, mit seinen Geboten, zu seinem Gott geworden. Aber nicht Gott selbst. Eigentlich hat ihn sogar die Beschäftigung, die intensive Beschäftigung mit Gott und seinen Gesetzen und seinen Geboten von Gott abgelenkt. Sie sind zu seinem Gott geworden, zum Wichtigsten in seinem Leben. Und das passiert ganz leicht. Wenn wir überprüfen wollen, wenn du wissen möchtest, wer oder was dein Gott ist, dann ist es relativ leicht herauszufinden, indem du dir die Frage stellst, wohin gehen eigentlich meine Gedanken, wenn ich ganz alleine und nicht abgelenkt bin? Zu Gott? Oder zu deinen Kindern? Oder zu deinem Job? Zu deinen Sorgen? Oder zu deiner Sehnsucht nach einem Partner? Worum drehen sich deine Gedanken in ruhigen Momenten? Um dein Haus? Am See? Um deine Krankheit? Um deine Bedürftigkeit? All diese Dinge können Gottes Platz einnehmen und unser Denken und Handeln bestimmen. Welchen Gedanken genießt du am allermeisten? Und Jesus sagt hier, es soll zuerst um Gott gehen. In deinen Gedanken, bei deinen Taten und um deinen Nächsten, deine Mitmenschen, mit Freude und Energie. Freu dich an Gott und daran, wenn anderen es besser geht als dir. Wow. Sollen wir hier aufhören? Und was der Mann hier macht, ist typisch menschlich. Er nimmt etwas, von dem er weiß, dass er es tun müsste, von dem er aber auch weiß, dass er es nicht tun kann, und verändert es leicht oder will es leicht verändern, so dass dann was dabei herauskommt, was doch zu schaffen ist. Er merkt, dass er über diese Latte einfach nicht drüber springen kann, also versucht er, die Latte etwas niedriger zu legen. Vielleicht geht es doch auch mit etwas weniger hohen Ansprüchen her, oder? So, dass ich selbst dann schaffen kann, in den Himmel zu kommen. Er macht den Zugang zu Gott von seinen eigenen Fähigkeiten abhängig. Davon, wie hoch er springen kann. Und es ist ganz interessant, dass es heute häufig, dass wir das auch noch machen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wird schon nicht so wichtig sein, mit allem einverstanden zu sein, was in der Bibel steht. Aber mit den wesentlichen Punkten da kann ich mitgehen. Häufig sind das genau die Punkte, wo es uns sowieso nicht schwerfallen würde, mitzugehen. Ich habe keine Probleme mit einem lieben Gott. Aber das sind auch solche Versuche. Wenn der Gesetzeslehrer hier kapiert hätte, um was es Jesus geht, gäbe es dieses Gleichnis nicht. Aber ich bin sehr froh und dankbar und ich glaube, es ist gut, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Die Ausgangsfrage war, wie komme ich in den Himmel? Wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus sagt dazu, ein paar wichtige Dinge, vier möchte ich explizit nennen, diesem Gesetzeslehrer. Zuerst sagt er ihm, die Antwort auf diese Frage findest du in der Bibel und sonst nirgends. Das Zweite, was er sagt, du willst Gott lieben, nimmst aber mich, Jesus, und das, was ich sage, nicht ernst, weil du mich nicht als Gott anerkennst. Das ist aber notwendig. Das Dritte, was er sagt, du willst gerne Zugang zu Gott haben, falls es ihn gibt, aber du willst das auf einem Weg, den du dir überlegt hast und der dir passt. Und das Vierte, was Jesus hier sagt, ist, ich kenne deine Motive. Eigentlich interessierst du dich gar nicht wirklich für das, was ich zu sagen habe, aber ich liebe dich genug, um dir trotzdem eine Antwort zu geben. Und das, was für den Gesetzeslehrer gilt, das gilt auch für uns. Und das ist dann der Moment, in dem Jesus diese Geschichte erzählt, kurz und knapp, 137 Worte in dieser Übersetzung und eine Frage. Die Straße von Jerusalem nach Jericho, die Jesus hier benutzt, um seinen Punkt zu verdeutlichen, war sehr bekannt dafür, dass sie sehr, sehr gefährlich ist. Er nimmt also ein sehr realistisches Alltagsbeispiel. Heute würde man wahrscheinlich als Veranschaulichung benutzen, stell dir einen Stadtteil vor, in dem die Kriminalitätsrate so hoch ist, dass sich sogar die Polizei schon daraus zurückgezogen hat. Und es hat dort wieder mal einen Überfall gegeben. Ein Rechtsradikaler wurde halb totgeschlagen und liegt da an der Straßenecke. Und zufällig kommt ein Pastor, der Kleingruppenleiter einer Kirche vorbei. Und er sieht ihn da liegen, guckt in die andere Richtung, wechselt die Straßenseite und geht vorbei. Er muss ja schließlich noch eine Predigt oder eine Kleingruppe über Helfen vorbereiten. Und kurz nach ihm kommt ein Anbetungsleiter vorbei, das waren Leviten, Tempelmusiker. Und er sieht ihn da liegen und guckt auf die andere Seite und wechselt auf die andere Seite. Er muss ja schließlich zum Anbetungsabend. Und dann kommt ein Flüchtling. Und Jesus benutzt bewusst diesen Ort und genau diese Beteiligten, um einen ganz, ganz wichtigen Punkt herauszuarbeiten. Wenn es für Juden nicht Nächste gab, nicht Nachbarn, Leute, mit denen sie nichts zu tun haben wollten, Feinde, dann waren es Samaritaner, Menschen aus Samarien. So wie Nicht-Deutsche für Neonazis. Nur in beide Richtungen ging die Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Und wo wir heute ein Antidiskriminierungsgesetz haben, wurden Juden mit der Einstellung erzogen, es gibt Juden und es gibt Abschaum, unter anderem die aus Samarien. Es gibt Nächste und Nicht-Nächste, die Samaritaner. Es gibt Nachbarn und Nicht-Nachbarn, die Samaritaner zum Beispiel. Mitmenschen und Opfer, die Samaritaner. Wertvoll und wertlose Samaritaner. All das war aus Gottes Wort abgeleitet. Und um ja zu vermeiden, Gottes Gebote zu übertreten, wurden eben dann von den Juden manche Zusatzgebote entwickelt. Abstandhalter, Sicherheitsabstand, um auf alle Fälle auf der sicheren Seite zu sein. Und eins davon war, hilf keinem Sünder, damit du dich nicht verunreinigst. Der Priester und der Levit, ich glaube, wir tun ihnen manchmal Unrecht, die waren also nicht einfach nur ignorant, sondern die waren auch gehorsam. Und das sagt er absichtlich zu dem Gesetzeslehrer, der genau das auch sein wollte. Samaritaner waren keine Mitmenschen, sondern Abschaum, Feinde. Priester und Leviten gehörten zu den Guten. Sie hätten helfen können, aber sie wussten auch, dass sie sich durch den Kontakt mit einem Halbtoten selbst verunreinigen würden. Wir kriegen nicht genau den Grund genannt, jedenfalls helfen sie nicht, sondern gehen weiter. Und dann kommt so ein Abschaum und die Aufzählung macht deutlich, was dann alles passiert. Er sieht den Mann, er hat Mitleid, er geht hin, er versorgt ihn, er verbindet ihm die Wunden, er hebt ihn auf sein Reittier. Immer mit der Angst im Nacken, selbst überfallen zu werden, was da gang und gäbe war auf dieser Straße. Er bringt den Verletzten zu einer Unterkunft, er sorgt für ihn, er bleibt bei ihm, er bezahlt für ihn und er verspricht, am nächsten Tag nochmal wiederzukommen und den Rest noch zu bezahlen, falls es zu wenig war. Und als Jesus den Gesetzeslehrer dann danach fragt, wer von den dreien sich als der Nächste erwiesen hat, bringt der nicht mal das Wort der Samariter über den Mund, sondern umschreibt ihn der, der sich als barmherzig gezeigt hat. So war die Beziehung. Und dann sagt Jesus, und jetzt geh und mach's genauso. Ich weiß nicht, ob euch auf dem Weg zum Gottesdienst, je nachdem, wo ihr hergekommen seid, die drei Leute aufgefallen sind. Der Obdachlose hier vorne an der Ecke, am Platz der Einheit die Frau mit den 5 kleinen Kindern und der gestürzte Fahrradfahrer hier vorne. Die hatten alle drei eine kleine Kamera. Und wir werden nachher beim Kerntreffen auswerten, wer von euch vorbeigegangen ist und wer stehen geblieben ist. Werden wir nicht. Darum geht's nicht. Ich habe letzte Woche gemerkt, wie mich diese Geschichte total verunsichert. Ich war in der Fußgängerzone und kam direkt von den Predigtvorbereitungen zu diesem Text und gehe meinen Weg und sehe eine Frau da sitzen, die am Betteln war und habe sie ignoriert und bin weitergegangen und dann packte mich das schlechte Gewissen, ich komme ja schließlich von der Predigtvorbereitung, bin ich hingegangen, habe gefragt, ob sie Hunger hat, bin zum Bäcker, habe 2 Brötchen gekauft, habe ihr die gegeben, die Frau war mir nachher trotzdem noch egal. Schlechtes Gewissen ist ein schlechter Ratgeber in dem Fall. Und das ist nicht das, was Jesus hier produzieren möchte. Es geht nicht um die Frage, ist das jetzt meine Verantwortung? Das ist die Gesetzeslehrerversion, die Überlegung, ob sie mein Nächster ist jetzt und ob sie mein Mitmensch ist. Nächste sind nicht eine Gruppe von Menschen, die ich mir aussuche. Jesus sagt hier, Menschen, die in Not sind, werden zu unseren Nächsten. Und wir werden zu ihrem Nächsten und ich werde zu ihrem Nächsten, wenn ich bereit bin, zu helfen. Nächster zu sein bedeutet, konkreten Bedürfnissen mit konkreten Taten zu begegnen. Das heißt es, Nächster zu sein. Nächstenliebe ist ein Verb, ein Tu-Wort. Wir wissen nicht, wie der Gesetzeslehrer weiter reagiert hat. Hätte er gefragt, wenn es gar nicht mein Tun ist, Jesus, um das es hier geht, was ist es denn dann? Dann hätte Jesus ihm antworten können, es ist meine Gnade. Die steckt nämlich in diesem Text. Und vielleicht merkt ihr diese Spannung zwischen Tun und Gnade. Und wie hängen die denn jetzt zusammen? Das ist doch total verwirrend. Ich weiß nicht, ob du dich mit einer der Figuren aus dieser Geschichte besonders identifiziert hast. Ich möchte eins klarstellen. Jesus möchte nicht den Gesetzeslehrer zum barmherzigen Samariter machen. Das war nicht seine Absicht. Jesus möchte den Gesetzeslehrer an den Punkt führen, an dem er sich fragt, was wäre denn, wenn ich da liegen würde und dringend Hilfe, Rettung bräuchte? Wenn ich der Überfallene wäre? Wäre es nicht genial, wenn dann auch einer auftauchen würde, um mir zu helfen und mich zu retten? Und genau, sagt Jesus. Ewiges Leben bekommt man nämlich nicht durch gute Taten. Hier braucht es eine Rettung, die völlig unverdient und völlig überraschend auftaucht, so ähnlich wie der Samaritaner in dieser Situation. So ist Gnade. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Nicht nur auf eine gefährliche Straße, sondern in diese gefährliche Welt, in unser gefährliches Leben, um uns genau da zu retten, auf unserem Lebensweg. Er, dass wir es nachher richtig klar haben, er ist der barmherzige Samariter, der auftaucht, um Menschen aus ihrer geistlichen Not zu retten, tot wie wir sind. Der Zugang zum ewigen Leben ist nämlich eine geistliche und keine moralische Frage. Es geht hier um eine geistliche und nicht um eine moralische Frage. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um eine geistliche Antwort zu geben auf eine geistliche Not. Und zwar auf die Not, die der Gesetzeslehrer hatte und jeder von uns auch hat. Wenn du zu den Menschen gehörst, wovon ich ausgehe, die auch nicht von sich aus Gottes Ansprüchen genügen können, dann ist Jesus die einzige Hoffnung. Und es ist interessant, die Beschreibung von dem Überfallenen ist genau die Beschreibung von Jesus, als er einsam und geschlagen und blutend und verlassen am Kreuz hängt und für uns gestorben ist, unseren Platz eingenommen hat, um uns retten zu können. Und er hat uns nicht nur in eine Herberge gebracht, sondern nach Hause, in die Ewigkeit. So funktioniert Rettung. So kommt man in den Himmel. Das ist die Antwort, die Jesus hier auf die eigentliche Frage gibt. Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Wie bekommt man ewiges Leben? Jesus hat das Gleichnis nicht erzählt, um Christen zu sagen, wie sie bessere Menschen werden können, sondern um Menschen zu zeigen, was es bedeutet, Christ zu werden. Das ist ein feiner Unterschied. Und dann geht er trotzdem einen Schritt weiter und sagt, so, wenn das klar ist, und jetzt geht und macht es genauso. Wer Gnade erfahren hat, für den ist Nächstenliebe, ist Dienen, ist Teilen, nicht einfach nur eine Möglichkeit, nicht einfach eine Option, sondern eine logische und notwendige Folge. Unsere eigene Rettung ist nicht abhängig von unserem Gehorsam, sondern von Jesus Gehorsam. Wir können uns nicht retten. Aber wir können sagen, was der Gesetzeslehrer auch hätte sagen können, ich schaffe das nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage, so ein Leben zu führen, was Gott gefällt, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich brauche Hilfe. Statt die Messlatte immer tiefer zu legen, sodass wir es doch irgendwie sagen, wir haben es im Griff. Jesus ist der einzige Mensch, der jemals so gelebt hat, dass er sowohl Gott als auch andere Menschen perfekt, fehlerlos geliebt hat. Er ist der einzige Mensch, der jemals alles getan hat, was das Gesetz verlangt. Und deswegen ist er auch der einzige Mensch, der sich selbst dafür qualifiziert hat, Zugang zum Himmel zu bekommen, um dort für immer mit Gott zu leben. Und dieser einzige Mensch ist ans Kreuz gegangen, um dort die Strafe dafür zu bezahlen, die wir eigentlich verdient hätten, dafür, dass wir es nicht schaffen, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Dafür, dass wir es nicht schaffen, Gott mit ganzer Seele zu lieben. Dafür, dass wir es nicht schaffen, Gott mit all unserer Kraft zu lieben. Wir wollen es ja nicht mal. Und wenn wir wollen, schaffen wir es nicht. Und dafür, dass wir es nicht schaffen, Gott mit unserem ganzen Verstand zu lieben und dann auch noch unsere Nachbarn und Nächsten alle. Aber weil wir ihm nicht egal sind, können uns auch die Nöte von anderen nicht egal sein. Das passt nicht zusammen. Jesus, unser barmherziger Samariter, führt uns an den Punkt, an dem wir verstehen, was mir durch Gnade passiert ist. Das verändert total meine Sicht auf mich selbst und auch meine Sicht auf das Leben und auf Menschen, auf andere. Ich brauche Hilfe und ich kann sie bekommen, oder ich brauche Hilfe und ich habe sie bekommen. Und so wie hier in dem Gleichnis dann sehr konkrete physische und emotionale und finanzielle Nöte gestillt wurden, können wir das dann auch machen. Nicht jeder, wir sind nicht die Retter, aber jeder ein bisschen. Und wir als Gemeinschaft dann schon ganz schön viel. Aber wir können sie nicht mehr einfach so ignorieren. Und ich bin so froh und dankbar, dass Jesus mich nicht mit 2 Rosinenbrötchen abspeist und dann sitzen lässt. Wenn wir nur aus schlechtem Gewissen handeln, dann fragen wir auch, was ist eigentlich die Mindestanforderung, die wir erfüllen müssen, um von Gott angenommen zu werden? Und das ist sau egoistisch. Und so fragt ein Herz, was zwar Blut pumpt, was aber nicht von Jesus verändert wurde. Ein verändertes Herz fragt, wo werde ich gebraucht? Als Nächster. Welche Nöte gibt es in meiner Straße, in meinem Haus, an meiner Arbeit? Was bedeutet Gnade für 51% Single-Haushalte in Potsdam? Einfach mal nachdenken drüber. Was bedeutet Gnade für Einsamkeit und ungestillte Sehnsüchte? Was ist die Antwort des Evangeliums auf Wohnungsnot, immer höher steigende Mietpreise und Arbeitslosigkeit? Was bedeutet Gnade für die Familienhauptstadt Potsdam? Alles, was wir tun, wird uns nicht in den Himmel bringen. Tun ist nicht der Weg zu Gott. Aber tun ist ein Ausdruck auf dem Weg mit Gott. Das ist das, was uns dieses Gleichnis sagen will. Tun ist nicht unser Weg zu Gott. Aber tun ist ein Ausdruck unseres Weges mit Gott. Und ich möchte euch gerne als Abschluss 5 Fragen mitgeben, die es leider nicht mehr ins Programmheft geschafft haben, weil ich zu langsam war. Conny und das Team werden uns jetzt gleich ein Lied spielen. Und ich möchte euch einladen, über diese Fragen anzufangen, nachzudenken. Denkt in den Kleingruppen weiter nach. Ich kann die auch bei Slack einfach nachher nochmal hinschreiben. Die erste Frage ist, wer bist du in der Geschichte? Die zweite Frage ist, wer ist dein Nachbar? Wer ist dein Nächster? Wer sind deine Mitmenschen? Die dritte Frage ist, was sind ihre Nöte und wie ist deine Reaktion darauf? Die vierte Frage bewegt mich sehr. Wo unterscheidet sich meine Reaktion von der von Jesus? Und die fünfte Frage ist, wie kannst du wem ein Nächster sein? Ganz konkret. Jesus erzählt ein konkretes, praktisches Beispiel. Lasst uns daraus nicht irgendeine Theorie entwickeln, sondern hier in dieser Stadt einen Unterschied machen. Weil Gnade unglaublich groß ist. Lass uns Gottes Hände und Füße, was auch immer sein, was nötig ist. Amen.